Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Gartenzwerge klauen, Bier trinken und dumme Sprüche klopfen. Das sind so die Höhepunkte im Leben der Jugendlichen, denen Jan Blum seine Tragic Novel Das Grauen der Kleinstadt gewidmet hat. Gleich ist er mit seinem schrecklich schönen Buch bei uns zu Gast. Eine Schnecke, ein Vampir und ein paar Jugendliche, das sind die Hauptdarsteller in Jan Blums Tragic Novel Das Grauen der Kleinstadt. Ein toller Titel, finde ich, der auch zu einem Horrorfilm gut passen würde. Und tatsächlich geht es in dieser gezeichneten Geschichte mal nicht darum, nostalgisch auf die Jugend in der Provinz zu blicken, sondern ja, wie eigentlich. Ich bin gespannt und freue mich, mit Jan Blum in London verbunden zu sein. Hallo, herzlich willkommen, Herr Blum.
Hallo, wie geht's Ihnen?
Gut, jetzt wo ich mit Ihnen spreche, sowieso. Sie haben ja irgendwie Ihre Figuren da von der dicken Schnecke, die da am Anfang gleich durchs Bild kriegt, sind Jugendliche, die abhängen, die klopfen fiese Sprüche, die kiffen, die trinken, die streiten sich mit anderen. Das hat was oft ziemlich Tristes. Ich habe gelesen, dass Sie auch aus der Kleinstadt kommen, aus Euskirchen. Kennen Sie das so aus eigener Erfahrung? Herr Blum?
Ja.
Haben Sie meine Frage gehört?
Nee, den letzten Teil nicht. Das hat etwas Tristes.
Ja, ich hatte gesagt, das wirkt ziemlich trist, wie diese Jugendlichen in Ihrem Buch da abhängen. Und ich sagte, dass ich gelesen habe, dass Sie auch aus der Kleinstadt kommen, aus Euskirchen. Und ob das so Ihr Bild von der Kleinstadt ist, wie Sie es selbst erlebt haben.
Ich würde sagen, es ist ein Bild, wie ich die Kleinstadt erlebt habe. Und ja, genau, ich bin in Euskirchen geboren, bin aber aufgewachsen in einem noch kleineren Dorf, so 15 Minuten von Euskirchen. Das heißt Kommern und einer noch kleineren Stadt Mechernich. Und das war, wo wir abgehangen haben. Und es war oft so, wie dargestellt in dem Buch, wir haben rumgehangen und Blödsinn gelabert und gekifft.
Ja, eine ihrer Figuren hat Selbstmord begangen, die anderen erzählen von ihm. Frank heißt er, es gibt auch ein Gespenst, einen Vampir und eben die Schnecke. Was sind das für Figuren, wofür stehen die?
Unterschiedliche. Ich glaube, der Frank symbolisiert wahrscheinlich ein paar Leute. Also was mir halt hängen geblieben ist von damals und auch in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, war wirklich, wie viele Leute doch verstorben sind, die in meinem Alter waren und unterschiedliche Gründe, manchmal war es Selbstmord, manchmal waren es Unfälle, manchmal selbstverschuldete Unfälle und ich weiß noch, wie mich das beschäftigt hat. Es gab da eine Person, die verstorben ist damals und auch in meinem Alter war und das hat mich einfach sehr beschäftigt. Ich kannte die Person nicht sehr gut, aber es ist was hängen geblieben ist einfach, wenn jemand so jung verstirbt. Mhm. Und der Vampir, ich komme ja eigentlich aus dem komischen Bereich, eigentlich aus dem Cartoon-Bereich und da versetzt man ja gerne Leute in ungewöhnliche Situationen. Also man macht den Cowboy in den Friseursalon und ich fand einfach die Vorstellung von einem Vampir in einer Kleinstadt sehr amüsant.
Es gibt ja zwei so Geister, die in der Geschichte vorkommen. Dieser kleine schwarze Vampir, der wird dann eben so von der Gruppe mitgeschleift und so ein Gespenst. Steht denn der Vampir quasi dann so für den Tod, so wie Sie es gerade beschrieben haben?
Könnte man so sehen. Für mich ist er vor allem ein Medium, um die Personen, die Figuren in der Geschichte zum Reden zu bringen. Also sie unterhalten sich mit ihm, sie öffnen sich ihm. Er ist so der neutrale oder das neutrale Wesen da, dem sich die Leute öffnen können, dem sie ihre Gefühle erzählen können. Und ja, man könnte denken, es geht in Richtung Tod. Ich habe aber auch schon von Leuten, die das Buch gelesen haben, gehört, dass die Schnecke der Tod ist.
Ja, das wollte ich als nächstes fragen, wofür eigentlich die Schnecke steht. Ich saß da mit meiner 15-jährigen Tochter über ihrer Tragic Novel und wir haben gedacht, was meint er jetzt mit der Schnecke? Wofür steht der Vampir? Also es löst schon viele Fragen aus, ihr Buch.
Die Szene mit der Schnecke, die ganz am Anfang des Buches ist, da verrate ich bestimmt nicht zu viel, wo einer der Jugendlichen mit einer Softair-Pistole die Schnecke quasi erschießt. Das ist eine Szene, die so passiert ist, wo ich mit einem Bekannten unterwegs war und der auf einmal diese Softair rausholt und auf eine Schnecke schoss. Und diese Szene hat sich mir so eingeprägt, weil ich fand das so grausam und sinnlos, diese Schnecke da zu erschießen. Und irgendwie symbolisiert es auch ganz gut die Sinnlosigkeit und einfach die Langeweile der Provinz und zu was es die Leute treibt. Und dann hat sich die Schnecke einfach als Symbol irgendwie angeboten, sie weiter durch die Geschichte zu ziehen. Also sie kommt ja immer wieder vor. Und ich weiß nicht, ob sie den Tod symbolisiert, aber sie ist schon so eine Art Vorbote für was Schreckliches, was passiert.
Sie haben ja insgesamt auch eine sehr eigenwillige Form gefunden für Ihre Geschichte. Es gibt eigentlich nur wenige Farben, schwarz und weiß, aber Türkis und Rosa stechen stark hervor. Wie ist es entstanden? Wie kommen Sie da auf so eine Form?
Ich mag's, wenn Sachen sehr simpel sind, sehr reduziert sind. Ich stehe zum Beispiel persönlich nicht so auf Comics oder Graphic Novels, die sehr detailliert sind, wo man wirklich sieht, dass jemand sehr gut zeichnen kann. Das ist aber eine Geschmackssache. Ich stehe auf sehr reduzierte Sachen und habe halt einfach rumexperimentiert. Was ist die einfachste Art, um was zum Leben zu erwecken, das ist halt, dass man sich schon so damit identifizieren kann, aber ohne zu sehr ins Detail zu gehen mit den Zeichnungen. Ich will einfach, ich glaube, ein bisschen Raum für Fantasie lassen und ich mag einfach dieses Grafische, dieses sehr Flächige und dieses sehr Einfache.
Das haben Sie auch bei den Figuren angewandt. Die haben ja kaum Gesichter, also die haben Namen, aber sehen sonst sich sehr ähnlich und sind auch sehr, sehr reduziert. Ich habe mich gefragt, ob dadurch nicht auch dieses Typische am Kleinstadtleben viel besser rauskommt. War das auch so Ihre Idee dabei?
Es ist auf jeden Fall, es hat was zu tun mit Austauschbarkeit. Und ich glaube, die Charaktere und die verschiedenen Figuren, die vorkommen, man findet die überall so und ich glaube schon, dass ich die Austauschbarkeit mit der Zeichnung nochmal verstärken wollte und dadurch, dass die sich sehr ähnlich sehen.
Jetzt heißt die Geschichte ja eine Tragic Novel. Haben Sie da ein eigenes Genre erfunden? Weil ich kannte das jetzt noch nicht oder gibt es da irgendwelche Vorläufer in dieser Hinsicht?
Nee, das ist ein reiner Marketing-Trick. Nee, das fand ich, klang einfach gut und hat dann auch so geklappt, als ich dann den Verlag geschickt habe oder den Verlagen geschickt habe. Weiß ich nicht, ob das ein eigenes Genre ist, aber klingt so, oder?
Klingt super, finde ich. Aber es ist auch ja gar nicht so tragisch, wie der Titel das nahelegt, denn es ist ja auch immer wieder eigentlich auch ironisch und komisch. Das ist auch wichtig, finde ich, denke ich mir, dass Sie da auch noch eine gewisse Form von Humor damit reingebracht haben. Sonst würde man ja es gar nicht aushalten, oder?
Ja, so ganz den Humoristen aus mir kriege ich dann auch nicht raus und es ist ja nie alles nur schlimm irgendwo. Es passieren ja trotzdem auch lustige Sachen und witzige Sachen. Und ich finde, die Tragik kommt auch nochmal stärker zutage, wenn man die Komik entgegensetzt. Und das war mir schon auch wichtig, das in der Geschichte rüberzubringen. Ich wollte aber auch manchmal, dass den Leuten das Lachen im Hals stecken bleibt. Also eines der Sachen, die ich mir vorgenommen habe, wirklich, war, dass man an jede Seite. Man sollte sich halt auf jeder Seite sich so ein bisschen schämen für die Charaktere und für sich selber auch wenn man lacht über Szenen, die eigentlich nicht so zum Lachen sind.
Jetzt leben Sie ja inzwischen in London. Einen größeren Gegensatz zur Provinz kann man sich, glaube ich, kaum vorstellen. Mussten Sie unbedingt die Kleinstadt hinter sich lassen?
Ja, damals auf jeden Fall. Also ich bin, sobald ich konnte, bin ich zum Zivildienst nach Köln gezogen. Das war die nächstgrößere Stadt. Und ich musste da auf jeden Fall raus, obwohl ich will jetzt auch nicht, es gab auch viele tolle Sachen. Ich hätte auch ein genauso positives Buch schreiben können über die Zeit in der Kleinstadt. Es gibt ganz viele tolle Sachen, aber es gab schon diese bedrückende Stimmung und auch diese Enge und ich musste da auf jeden Fall raus. Und Köln war der Anfang und irgendwann wird Köln zum Dorf und dann war London der nächste Schritt.
Und dann lässt einen die Kleinstadt trotzdem nicht los.
Nein.
Jan Blum, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Sie.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss. Und die Tragic Novel, über die wir gesprochen haben, die ist unter dem Titel Das Grauen der Kleinstadt im Jaja Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Taffe und eigenwillige Ermittlerinnen, die gibt es ja im Kriminalroman schon lange, mindestens seit Miss Marple. Aber jetzt zieht auch das Jugendbuch in dieser Hinsicht nach. Da gibt es eine ganze Reihe von Mädchendetektivinnen, die den legendären drei Fragezeichen Konkurrenz machen. Einer davon ist Myrtle Hardcastle. Sie löst jetzt ihren zweiten Fall Mord im Handgepäck. Und Kim Kindermann hat das Buch gelesen. Was ist denn diese Myrtle Hardcastle für ein Mädchen? Warum interessiert die sich überhaupt für Kriminalfälle?
Ja, die ist natürlich komplett aus der Zeit gefallen. 1893 sollen junge Damen natürlich Tee trinken, sie sollen stricken und sie sollen eine angemessene Unterhaltung führen können. Anders ist das hier bei ihr. Sie hegt eine riesige Leidenschaft für Kriminalfälle, für Tatortanalyse, für Totenschau. Sie steckt die Nase in die Gesetzesbücher ihres Vaters und ich nehme an, daher kommt auch ihre Leidenschaft. Der ist nämlich Staatsanwalt, das wird sie prägend, auch wenn der Vater das nicht gerne sieht. Er möchte eigentlich natürlich, dass das so ein ordentliches Mädchen wird. Sie ist aber halbweise und hat eine Gouvernante, Miss Judson, und die prägt sie auch sehr. Die ist sehr klug, die unterstützt das Mädchen in ihrer Eigenständigkeit und ermuntert sie immer wieder, doch mal über die Sachen genauer nachzudenken. Und das tut sie jetzt auch ganz erfrischend und sehr, sehr naseweis.
Und jetzt also der Fall im Handgepäck. Wie kann da ein Mord passieren? Was ist das für ein Fall?
Ja, das ist der Fall, dass sie geht auf Reise. Sie wird nämlich, sie hat im ersten Band, das heißt Mord im Gewächshaus, den hat sie schon erfolgreich gelöst. Das war der Mord an ihrer Nachbarin. Und jetzt soll sie sozusagen auf eine kleine Erholungsreise geschickt werden, auf eine Besinnungsreise mit der ungeliebten Tante Helena. Und in dem Zug, auf dem sie sich dann begeben, passiert ein Raub, da wird ein Diadem gestohlen und dann noch im Anschluss die Privatermittlerin, die eigentlich zum Schutz dieses Diadems war, die wird umgebracht und zwar mit der Nähschere von Tante Helena. Und da ist jetzt natürlich das Mädchen gefragt, sie taucht ein, sie muss mal wieder schlauer sein als die Polizei, die, auch das ist so ein ganz klassischer Zug in diesen Geschichten, die ist natürlich immer ein bisschen doof, die schnallt nicht so richtig und da muss das Mädchen sozusagen nochmal eine Anschubidee geben. Und das ist eine ganz wunderbare Kriminalgeschichte, die hier entstanden ist. Das ist wirklich ein toller Spot, kluge Verstrickung und so ein bisschen in Agatha Christie-Tradition nicht so sehr blutig, nicht allzu spannend, aber man folgt dieser jungen Ermittlerin jetzt wirklich richtig leidenschaftlich, denn natürlich wird das alles sehr ungewöhnlich und die Verstrickungen sind sehr, sehr klug gewählt.
Jetzt haben Sie gesagt, die ist schlauer als die Polizei. Das ist ja auch bei Miss Marple meistens so. Und das ist ja auch jetzt noch weiter zurück in der Zeit, wo es Frauen ja eh schwerer hatten, sich da zu behaupten. Ist das auch Thema? Also ist das auch so ein Ermutigungsbuch für junge Mädchen und Kinder?
Genau, ich glaube, das macht auch den Reiz dieser Geschichte aus. Weil die jungen Leserinnen und Leser, die gehen hier fast schon so ein bisschen auf Zeitreise in Sachen Gleichberechtigung. Auch wenn das hier natürlich viel fiktiv ist. Also ich würde jetzt nicht alles zeitlich angemessen dargestellt sagen. Aber es ist eben ganz geschickt gemacht von der Autorin, denn schnell wird klar, junge Frauen, die mussten ganz viel ertragen, bevor sie wirklich selbstbestimmt leben konnten. Und dazu gehören auch Brüche. Also Myrtle eckt ja mit ihrem Traum von einer Karriere als Detektivin immer wieder an, wird ja eben sozusagen immer wieder zurückgepfiffen, bekommt gesagt, das gehört sich nicht, lass mal, wie schlimm ist das denn, was du machst. Und gleichzeitig hat sie selber auch immer noch so ganz für die damalige Zeit typische Vorstellung etwa von Eheglück. So träumt sie sich so ein bisschen die romantische Liebe zwischen ihrem Vater und der von ihr eben sehr geschätzten Gouvernante her. Das ist so ein bisschen auch wieder sowas, da finde ich, zeigt sich ganz gut, wie dieses Mädchen tickt. Sie ist nämlich einerseits eben diesen Vorstellungen verbunden, dass es die große Liebe gibt, dass da was passieren muss. Und gleichzeitig will sie ja aber auch eine Beziehung, die nicht ganz standesgemäß ist. Das macht nämlich Tante Helena immer wieder klar. Die sagt nämlich, diese Verkupplungsversuche sind ganz ekelhaft. Sozusagen, das geht nicht, dass der tolle Staatsanwalt eben die niedere Gouvernante heiratet. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich dann die ganze Geschichte. Und es ist ein weiter Weg, den Myrtle da vor sich hat. Doch ihr Beispiel zeigt eben auch, Beharrlichkeit zahlt sich aus, denn sie löst natürlich nicht nur den Fall, sondern sie beweist ihrer Umgebung am Ende einmal mehr, dass es Mut braucht und geschickt, um sich für seine Träume einzusetzen.
Da ist sie ja jetzt nicht die Einzige, die da neu auf dem Jugendmarkt sich tummelt. Wir haben auch schon mal über Wells und Wong, heißen die,
genau,
glaube ich, gesprochen.
Genau.
Da gibt es so eine ganze Gruppe jetzt von Mädchenermittlerinnen. Was denken Sie, woher das kommt?
Also ganz lustig tatsächlich, es gibt also ganz klar ein erkennbares Schema, wenn man so will, wie Sie schon gesagt haben, bei der US-Amerikanerin Robbie Stevens, die mit ihren Wells und Wongs Ermittlerinnen-Duo sowas geschaffen hat. hat, oder die Enola Holmes-Krimis von Nancy Springer, die passen da auch perfekt rein. Lustigerweise sind alle drei Bände beim Knesebeck Verlag erschienen. Also die haben da sozusagen richtig eine Schiene für sich entdeckt, auf der sie sehr gut reiten, würde ich mal sagen, und sehr erfolgreich sind. Und in all diesen drei Geschichten sind es eben immer junge, schlaue Frauen aus besseren Familien, die sich gegen die Konvention ihrer Zeit angehen, die anderes erleben wollen und dabei eben Detektiven wie Sherlock Holmes und Hercule Poirot auch ein bisschen das Wasser reichen. Und ich glaube, sie stehen eigentlich in bester Tradition, Sie hatten es ja vorhin auch schon gesagt, eigentlich Miss Marple, jener scharfsinnigen Amateurdetektivin, die ja 1930 die literarische Bühne betreten hat und die damals auch schon, ich habe das nochmal ein bisschen nachgelesen, auch schon damals nicht alleine war. Frauen gehörten in den Kriminalromanen der 1920er Jahre auch zu den äußerst beliebten Ermittlerinnen und ich denke, da knüpft jetzt die Autorin Burns einfach richtig an diese alte Tradition an und das erfolgreich. Der dritte Band, er liegt im Amerikanischen schon vor und ich glaube, er kommt bestimmt auch zu uns.
Gucken wir bestimmt dann auch rein, Kim Kindermann. Über den zweiten Fall jetzt erstmal von Myrtle Hardcastle, Mord im Handgepäck von Elizabeth C. Bounce, übersetzt aus dem Englischen von Nadine Manchen und erschienen, wie gesagt, beim Münchner Knesebeck Verlag. Er war einer der größten Schriftsteller und Erzähler des Staates Israel. Das sagt Israels Präsident Herzog über Abraham B. Yehoshua, der jetzt im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Mit seinem letzten Band, Der Tunnel, war er auch bei uns hier in der Lesart zu Gast. Und da haben wir ihn gefragt, ob das denn sein bestes Buch war.
I have written about 14 novels and short stories, etc. And I can evaluate what is more important and less important.
Also das würde ich jetzt so nicht sagen, dass das mein bedeutendstes Buch ist. Ich habe 14 Romane geschrieben, ich habe Kurzgeschichten geschrieben. Das war jetzt hier ein sehr großer Erfolg, aber mein wichtigstes Buch war das nicht. Ich würde sagen, meine wichtigsten Bücher habe ich geschrieben, als ich um die 30 oder 40 war. Da gab es ganz andere Titel. Aber wenn wir uns andere bedeutende Schriftsteller anschauen, wie Faulkner oder Thomas Mann oder auch Günter Grass. Ich würde in diesen Fällen immer behaupten, sie haben ihre besten Bücher geschrieben, wie sie so in der Mitte ihres Lebens standen, weil dann hat man noch etwas Unbekanntes in sich als Autor, man hat noch nicht alles in sich erforscht und perfektioniert aber immer weiter das Handwerk des Schreibens. Und in der Phase entstehen eigentlich die besten Bücher.
Der israelische Schriftsteller Abraham Yehoshua, mit seinem letzten Roman war er eben bei uns hier in der Lesart. Seine Bücher wurden ja in 30 Sprachen übersetzt, auch ins Deutsche natürlich. Aber Carsten Hock, ist er denn so auf einer Ebene mit Amos Oz und David Grossmann zu sehen oder war er bei uns nicht ganz so bekannt? Weil ich musste erst mal so gucken, wer ist das denn jetzt eigentlich?
Na, eigentlich galt er als einer der drei Tenöre, so hat man spaßhalber die drei Schriftsteller Grossmann, Amos Oz und Abraham B. Yehoshua genannt. Also er war schon bekannt und er hat 14 Romane geschrieben. Die meisten davon sind ins Deutsche übersetzt worden, auch Kurzgeschichten von ihm. Also er war präsent und eben Der Tunnel, Sie haben es ja gerade angesprochen, 2019 war sein letzter ins Deutsche übersetzter Roman, da war er dann auch schon krank, aber er hat bis zum Ende sich eingemischt und er war dabei, er war präsent, er hat teilgenommen am Leben, er ist 36 geboren in Jerusalem und das, was ihn vielleicht besonders macht ein bisschen, ist die Herkunft aus einer sephardischen Familie, die schon seit Generationen in Jerusalem gelebt hat, also orientalische Juden und das unterschied ihn natürlich von Grossmann oder auch von Amos Oz, die aschkenasische Vorfahren haben, also europäische. Und er hat diese Position auch immer benutzt für seine Romane. Also es treten Araber in seinen Romanen auf, also auch in seinem allerersten, Der Liebhaber, mit dem ich sozusagen mit ihm bekannt geworden bin. Da gibt es einen Araber, der auch erzählt und die Geschichte aus seiner Perspektive erzählt. Und es taucht immer wieder auch in den folgenden Romanen von Yehoshua auf, dass diese Wurzeln und diese Perspektive bei ihm eine Rolle spielt.
Wie würden Sie beschreiben, was für eine Art von Literatur das ist, die er da in diesen 14 Romanen betreibt?
Na, er gehört zu einer Generation, die Ende der 50er Jahre begonnen hat zu veröffentlichen, also mit Aaron Appelfeld oder mit Kanyuk, mit Amos Oz eben auch. Und es war die Generation, die gebrochen hat mit so einer, ich sag mal, ideologischen neuhebräischen Literatur. Es waren diejenigen, die sich von Agnon haben beeinflussen lassen, also da kommen surreale Elemente mit ins Schreiben, von Kafka zum Beispiel war auch Joshua stark beeinflusst und von den angelsächsischen Autoren. Die New York Times hat ihn mal eine Art israelischen Faulkner genannt. Das ist sehr deutlich. Es gibt eine Geschichte, wo ein Toter in einem Sarg durch die Landschaft geführt wird. Das ist fast wie eine endlose Reise. Und da gibt es eine Vorlage auch bei Faulkner, eine ähnliche Geschichte. Also das waren die Sachen, die plötzlich auch die israelische Literatur dann erneuert haben. Also weg von dieser Ideologie, mehr hin zu einem Realismus, Surrealismus auch, metaphorische Bilder, symbolische Bilder. Also der Tunnel in seinem letzten Roman hat natürlich auch etwas Symbolisches. Das ist etwas, was Menschen verbindet auch. Und er hat dann auch gesagt, wir brauchen mehr Tunnel. Also es war nicht nur der Tunnel im Roman, der da von zwei Ingenieuren gebaut wird, sondern es war auch ein Bild für eine Verständigung. Das war etwas, was ihn auch immer bewegt hat, dass eine Verständigung stattfindet zwischen den arabischen Nachbarn, zwischen den arabischen Israelis und den jüdischen Israelis.
Also auch jemand, wie Sie vorhin ja schon sagten, der sich auch immer wieder eingemischt hat, offenbar bis ins hohe Alter.
Ja, unbedingt. Er kam aus dem Friedenslager, er hat sich selbst als Linker bezeichnet, aber er war auch jemand, der ständig darauf hingewiesen hat, dass Israel natürlich, er war ein überzeugter Patriot auch, wenn wir dieses pathetische Wort benutzen wollen, aber einer, der gesagt hat, wir brauchen Israel und Israel soll so auch existieren, aber wir müssen einen Weg finden, zusammenzukommen. Am Ende seines Lebens hat er auch Abstand genommen von der Zwei-Staaten-Lösung, weil er gesagt hat, da ist jetzt zu viel passiert, das kriegen wir nicht mehr hin. Wir müssen eine andere Art von Kooperation und Koexistenz finden, auf staatlicher Ebene, was die große Idee der 90er Jahre gewesen war, das schaffen wir nicht mehr. Und da müssen wir jetzt auch realistisch sein.
Carsten Huck, vielen Dank für diese Würdigung des israelischen Schriftstellers Abraham Joshua, der jetzt im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Zuletzt ist 2019 sein Roman Der Tunnel auf Deutsch erschienen beim Verlag Nagel und Kimche. Newsletter im E-Mail-Fach, das ist ja normalerweise eher die Post, die man meistens ungelesen löscht, weil das, was drinsteht, oft viel zu allgemein ist und das ganze Format irgendwie altmodisch und überholt wirkt. Muss nicht so sein, denn neuerdings verschicken viele Verlage und Autorinnen Newsletter, in die es sich durchaus lohnt, mal reinzuschauen. Stefan Mesch hat sich für uns in die Newsletter-Welt der Literaturszene hineinbegeben. Welche Verlags- und Autorinnen-Newsletter haben Sie denn da gefunden, die sich wirklich lohnen, mal zu lesen?
Ich finde, der Blumenbach Verlag hat den Newsletter Cheers und der ist viel weniger werblich als die meiste Konkurrenz. Bis Herbst zum Beispiel schreiben dort wechselnde Gastautorinnen und das hat gleich viel mehr Persönlichkeit als so 0815 Verlags-PR. Aber insgesamt ist es ja so, viele AutorInnen schicken ab und zu eine Mail, guckt mal, das könnt ihr gerade von mir lesen und hier habe ich einen Auftritt. Aber ich suche jetzt nach ambitionierteren Projekten, also ExpertInnen, die mehrere Stunden Arbeit im Monat in lesenswerte Rundmails investieren.
Aber wie muss ich mir das vorstellen? Sie merken schon, ich lese sowas gar nicht, habe keine Ahnung. Aber jetzt erstmal hört sich das für mich so an, als sind das einfach so wie so eine Art Blog oder Website, die dann aber per Mail verschickt wird. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das kommt drauf an. Ich folge auf Facebook und Instagram zum Beispiel der Geschäftsführerin der Buchhandlung Ocelot, Maria Christina Piwowarski. Und ich folge auch der Buchhandlung und ich weiß, dass Maria einen Podcast hat. Doch es ist einfach schön, nicht nur überall diese Maria-Häppchen zu finden oder halt zu verpassen in diesen ganzen Netzwerken, sondern Maria in einem Newsletter konzentriert und viel weniger zerfasert lesen zu können, wo sie auch mal längere Gedanken entwickeln will. Oder ein Favorit von mir ist auch der Newsletter ihrer Kollegin Magda Birkmann. Da geht es vor allem um zu wenig beachtete Autorinnen. Also Magda sucht Klassiker und aktuelle Stimmen, feministisch und machtkritisch. Der Newsletter heißt Magda liest und liest und liest.
Jetzt muss man sich doch, glaube ich, für solche Newsletter anmelden, aber andere kann man auch auf Plattformen lesen. Da gibt es Steady, da muss man sich da anmelden oder geht das wie bei einem Blog, wo man einfach reinguckt?
Das geht beides. Also Steady ist gerade so die bekannteste deutschsprachige Plattform für solche Abos. Da kann man freiwillig Trinkgeld hinterlassen oder monatliche Spenden oder halt auch gar nichts. Und diese Monetarisierungsfunktion, die macht so Plattform aber für viele erst interessant. Also die US-Plattform Substack, das ist das große Vorbild, die bezahlt zum Beispiel auch viele Autorinnen direkt, um dort zu schreiben. Also Substack ist für mich gar keine Plattform mehr, sondern mehr so ein redaktionelles Angebot und oft auch ein arg populistisches. Also Stimmen, die zum Beispiel Corona leugnen oder Fremdenhass schüren und darum bei ganz vielen TV-Sendern oder an Unis oder so gar nicht mehr eingeladen werden. Also Leute, die in der klassischen Medienlandschaft langsam zu wenig Geld verdienen können, die sind auf Substack und lassen sich jetzt halt von Fans direkt für ihre Arbeit bezahlen. Aber klar, es gibt auch auf Substack total lesenswerte, literarische, tolle AutorInnen. Ich empfehle da zum Beispiel Roxane Gay, Austin Kleon oder Saeed Jones.
Und geben die dann vor allem Buchtipps ab oder sind das auch Texte über die Buchwelt oder wird es auch quasi selbstliterarisch, also dass man da Geschichten findet oder irgendwelche kürzeren Formen eben literarischer Art?
Also mein Lieblingsnewsletter ist von Christiane Frohmann, der heißt New Romantic und ich finde den super literarisch. Das ist eine Berliner Verlegerin und die guckt auf Alltag und neue Gegenwartsphänomene und überlegt dann, wo sie umsehen gelernt hat. Also was sie heute anders sieht. Das ist super persönliche Gegenwartsbeobachtung, so eine Sorte Literatur, die es bisher fast nur im Netz gibt, die ich aber halt unbedingt Literatur nennen würde. Aber ich finde, bisher sind Newsletter auch und vor allem mehr so Appetizer oder Linksammlungen, um sich in ein literarisches Feld, in eine Szene vertiefen zu können. Also Raoul Krauthausen zum Beispiel hat einen tollen Newsletter zu Inklusion und Behinderung, der heißt Die neue Norm. Oder Sibyl Schick hat einen Newsletter Saure Zeiten und bei Schick geht es ganz viel um Marginalisierung und literarische Gegenstimmen. Das heißt, die lädt dann immer Gastautorinnen ein und da lerne ich einfach viele Leute kennen, die ich vorher nicht kannte.
Aber es gibt wohl auch viele Newsletter, in denen eben Experten und Expertinnen über Themen informieren, über die sie sowieso schon Bücher geschrieben haben. Ist das quasi dann so eine Art Fortsetzung von dem Thema, mit dem sie sich schon in der Buchwelt präsentiert haben oder so ein Weiterdreh?
Genau, manchmal ist es Bonusmaterial, manchmal ist es wie ein Pitch für ein Projekt, also dass dann da ein Buch draus wächst hoffentlich irgendwann. Also Jasmin Schreiber zum Beispiel ist Autorin und Biologin und hat auch schon ein Buch über Biodiversität geschrieben und die hat den Newsletter Schreibers Naturarium und sie erklärt das als, bei mir gibt es spannende Tiergeschichten, Neuigkeiten über Pflanzen, unser Ökosystem und überhaupt über die Welt der Wissenschaft. Oder ein Freund von mir, Johannes Franzen, ist Literaturwissenschaftler und sein Fachgebiet sind Skandale und der Newsletter heißt dann Kultur und Kontroverse, also worüber wird gestritten und wie lenkt das Feuertau solche literarischen Debatten. Oder Glanz, in ihren Romanen kommt ganz viel Netzkultur vor und die hat einen Newsletter namens Phonerie. Welche Videos, Ideen und Muster verbreiten sich online? Also so eine Art Kulturbeobachtung via Online-Trends und Memes.
Jetzt sind ja solche Techniken und Plattformen für Newsletter nicht gerade neu, aber warum erlebt gerade diese Form so ein kleines Comeback in den letzten Jahren?
Also zum einen halt wegen den bequemeren Abo-Modellen und zum anderen, weil wir auf Twitter, Facebook, Instagram und so weiter ja gar nicht mehr gut dosieren können, was und wie viel und in welcher Reihenfolge wir von wem mitkriegen. Also ich habe das Gefühl, ich sehe Maria ständig online, überall kurz, aber zugleich weiß ich eigentlich gar nichts über sie. Und wer Autorin länger, regelmäßig und am Stück lesen will, so ein Newsletter-Abo erzeugt eine Nähe, also parasoziale Interaktion. Man nimmt passiv und unterstützend teil am Leben von Leuten, die man eigentlich nicht kennt. Und für Schreibende ist das ja super viel wert, so eine Leserinnenschaft. Aber wichtig, wir lernen ja gerade, dass zum Beispiel so Telegram-Gruppen Menschen total radikalisieren können. Also Newsletter sind aktuell so populär, weil extreme Stimmen Crowdfunding und Finanzierungskampagnen suchen, um sich ein Gegensystem aufzubauen, so ungefiltert direkt rein in dein Postfach. Und das dann kein Faktencheck und keine Gegenstimmen. Ich empfehle einen Text von Katrin Passig, das ist so ein Erklärtext über Newsletter, erschienen in der Frankfurter Rundschau und Katrin Passig sagt, Mailpostfächer, die wurden ja in den letzten Jahren durch gute Spamfilter und durch Konkurrenz wie WhatsApp oft wieder ein bisschen leerer und freier. Und ich finde, es ist halt einfach schön zu wissen, in meinem Gmx oder in meinem Google Mail, da wird jetzt automatisch in ein eigenes Mailregister namens Newsletter einsortiert. Und da liegen dann 8 Newsletter von Stimmen, die ich mag. Und die kann ich in einer ruhigen Minute lesen. Nur Katrin Passig sagt auch, Achtung, 8 Newsletter, das ist ein Vergnügen, aber 80, das wäre halt schon wieder Arbeit.
Aber glauben Sie, dass diese Newsletter quasi die Blogs ablösen werden?
Nee, ich glaube, der Reiz von Newslettern ist, dass man als Marke recht nah an Menschen rückt und sich da gut positioniert. Und es gibt ja auch immer eine Antwortfunktion. Also ich glaube, viele Newsletter laden dann wirklich auch ein, dass man halt, wenn das schon eine E-Mail ist, auch auf die E-Mail antwortet. Oder wenn dann Fragen gestellt, auch nur sowas, also wirklich auch so Zeug wie, ich habe da eine Pflanze, der geht sich so gut, ich habe ein Foto angehängt, sag mal, was ich mit der machen soll oder so. Und das ist ja sympathisch, wenn das deine Lieblingsautorin schreibt und du da gleich Feedback geben kannst. Autor Daniel Schreiber zum Beispiel, der mag Personal Essays und so Self-Help und Psychologie-Experten wie Andrew Solomon, einen Self-Help- und Ratgeber-Newsletter, Dear Daniel. Und insgesamt bin ich aber überrascht, dass es so viel mehr Podcasts gibt als Newsletter. weil Podcasts machen ja technisch viel mehr Mühe. Und ich habe so das Gefühl, ach, ungefähr alle haben gerade einen Podcast. Wahrscheinlich gibt es auch so viele Newsletter, aber ich habe gar nicht so viele gefunden. Und ich wünsche mir für diese Newsletter eher so, dass die eine Zwischenstation sind oder so ein Sprungbrett. Also, dass daraus dann mal ein Buchprojekt wird. Oder so Magda Birkmann mit ihren vergessenen Autorinnen, die soll dann halt mal in einer Edition vergessene Autorinnen rausbringen. Also ich hoffe, Verlage lesen diesen Magda Liest Newsletter und sagen, okay, wir geben Magda eine Herausgeberschaft.
Und das ist jetzt Ihr Lieblings-Newsletter oder mit welchem soll ich jetzt anfangen, Newsletter-Folgerin oder Followerin zu werden?
Das kommt, glaube ich, darauf an, ob man halt diese Nähe will oder die Information. Weil Information ist dann wirklich so, Raoul Krauthausen, das ist unfassbar. Das ist wirklich so, alle Leute gerade über Behinderungen sprechen, wo sich Leute irgendwie äußern. Das ist in diesem Newsletter, das ist wie ein Perlentaucher, also dieses Linkverzeichnis über Bücher, nur zu Behinderungen. So, da, ich glaube, das mal einfach 2 Monate mitzulesen, das tut total gut. Und Magda ist halt wirklich, wenn man Bücher liebt und wenn man Autorinnen liebt, so die Fundgrube, also jeder, der das liest, sagt danach, oh Gott, mein Wunschzettel ist wieder um 6 Titel länger geworden. Ja, und persönlich finde ich halt wirklich so Christiane Frohmann, weil ich weiß es nicht. Das ist eine Freundin von mir und deshalb dachte ich, empfehle ich sie überhaupt. Aber andererseits ist es nicht eine Freundin, sondern es ist jemand, der einen sehr klugen Text über Internetkatzen, über Katzenbilder im Internet geschrieben hat. Und dachte ich, krass, die muss ich kennenlernen. Das ist alles so interessant. Und jetzt ist es halt so, dass man praktisch, keine Ahnung, ist das eine Freundin? Ich habe mit ihr zuletzt irgendwie, keine Ahnung, seit Pandemiebeginn so zwei Messages gewechselt. Vielleicht sind wir gar keine Freunde, aber ich lese halt jede Woche mit, was sie denkt, was sie beschäftigt, wie sie auf Hass im Netz reagiert, wo sie das Potenzial sieht. Ich lerne da unglaublich viel. Also wenn man praktisch so eine Stimme findet, die man eh mag, dann ist es ja total schön, da nochmal so ein zu haben oder so ein Zentrum, wo man der halt wirklich mal 30 Minuten jede Woche ungefiltert und direkt zuhören darf. Aber wenn man so Newsletter und Informationen einfach will, keine Ahnung, es gibt so ein Neuköllner Zentrum für Kultur, OJUN heißt das, und die stellen ganz viel migrantisierte Kultur vor und das ist das, aber da denke ich ja nicht so, ach OJUN, ihr seid meine Freunde oder ich fühle mich euch nahe, das ist einfach nur so ein Service im Netz.
Stefan Mesch, vielen Dank für dieses Gespräch und auch für einen Überblick, eine Liste der Newsletter, über die wir gesprochen haben, die finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.deutschlandradio.de.